Liebe Sportfreunde, lasst uns gemeinsam das 8. Adventstor öffnen. In dieser Folge spreche ich mit Gerrit Lagenstein. Er ist Sportjournalist und Basketballexperte bei Dein und erzählt in der Folge unter anderem, wie er zum Basketball kam und was ihn an dieser Sportart so fasziniert. Ein weiteres Thema, das wir ansprechen, ist die Entwicklung des deutschen Basketballs in den letzten Jahren und die Herausforderung, vor dem er steht. Und ich stelle Gerrit die GOAT-Frage im Basketball. Wie er darauf reagiert und was seine Antwort ist, hört rein in die Folge und erfahrt es. Viel Spaß mit der heutigen Adventsfolge Nummer 8 von Sportsfreunde. Zur Info, das Gespräch mit Gerrit Lagenstein habe ich im April 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Gerrit, herzlich willkommen im Podcast Sportsfreunde. Sehr cool, dass du Zeit gefunden hast, hier dabei zu sein. Freut mich sehr. Du bist Sportjournalist, arbeitest bei Dein, bei einer relativ jungen Plattform, sage ich jetzt mal. Wie bist du überhaupt zum Sportjournalismus gekommen? Warum ausgerechnet Sportjournalismus?
Ja, danke erstmal für die Einladung. Schön, hier mal als Befragter was sagen zu können, wenn man sonst eher der Fragen stellt. Ja, wie zum Sport gekommen? Ich glaube, meine allererste Erinnerung an Sport ist irgendwie Fußball, wie es wahrscheinlich bei fast jedem Deutschen der Fall ist. Ich bin ja Jahrgang 94 und 98 ist Kaiserslautern als Aufsteiger Meister geworden. Und ich weiß nicht, das muss dann irgendwie Sportschau gewesen sein oder RAN, keine Ahnung, wer damals übertragen hat. Ja, und ich dachte mir so, als Aufsteiger Meister werden, das
nicht
hat
schlecht.
So einen Dreijährigen dann doch schon sehr imponiert. Und ja, ich bin jetzt dem Fußball nicht so unfassbar treu geblieben, aber der erste Sportkontakt, der war auf jeden Fall das.
Also hast du das zufällig geguckt, dieses Spiel, oder gesehen, weil dein Familie Kaiserslautern sympathisiert oder Fan ist, oder wie war das damals? Aber das gehört schon.
Ja, also meine Eltern sind schon sportinteressiert, waren beides Leichtathleten, jetzt nicht irgendwie so auf WM-Ebene, aber die waren schon ganz okay, sage ich mal. Das heißt, die haben sich schon im Fernsehen natürlich dann auch viel für Sport angeguckt und ja, ich war dann mit dabei. Am Anfang war es Fußball, irgendwann Formel 1 und dann habe ich selber angefangen, wie Handball zu spielen und später Basketball und da kam dann auch, muss ich sagen, sogar gar nicht groß was anderes als Arbeitsoption irgendwie in Betracht. Also ich habe relativ früh gesagt, so, ich will Sportjournalist werden und das Ding habe ich dann auch durchgezogen.
Ja, bis zum bitteren Ende, sozusagen. Nein, bis zum schönen Ende natürlich. Du bist jetzt, welche Sportart machst du jetzt in erster Linie bei deinem Handball oder was ist es?
Also ich habe mich damals geworben, als klar war, dass die Rechte dahin gehen und Leute gesucht werden, sowohl für Handball als auch für Basketball. Bin dann in die Basketballabteilung gekommen, einfach weil ich da noch ein bisschen mehr drin stecke. Also ich habe 10 Jahre Handball gespielt und habe auch mal für Handball World gearbeitet und auch für die Füchse so ein bisschen was gemacht. Aber beim Basketball bin ich einfach viel mehr drin. Also ich habe jetzt seit irgendwie 10 Jahren eine Dauerkarte hier in Berlin bei Alba, habe einen Podcast über Alba. Verfolgt das halt wirklich viel, viel intensiver und von daher bin ich da, glaube ich, in der Basketballabteilung genau richtig aufgehoben.
Was macht denn für dich dieser Sport Basketball so faszinierend? Was macht ihn aus, dass du dem so verfallen bist im positivsten Sinne?
Ja, ich bin einer von denen, die sagen, so beim Fußball passiert mir so ein Ticken zu wenig. Ne? Also dieses 0-0 und irgendwie niemand hat eine Chance. Da denke ich mir immer so, wie können sich das 70.000 Leute anschauen? Wohl wissend natürlich, dass wenn du ein geiles Spiel hast und irgendwie ne, gut Stimmung im Stadion ist, weiß ich schon, was die Faszination von Fußball ist.
Ist klar.
Ja. Aber ja, nee, beim Basketball hast du es halt, also da kannst du auch einen Gurkenspieler haben, so ist jetzt nicht, aber selbst bei den Gurkenspielen passiert noch immer ein bisschen mehr.
Ja.
Du kannst theoretisch irgendwie alle, weiß ich nicht, 20 Sekunden jubeln über irgendeine Aktion und halt nicht einmal in 90 Minuten. Und ja, das informiert mich schon sehr, dass es so schnell hin und her geht. Ich finde auch gerade, wenn man irgendwie Spiele alleine guckt, dann ist das einfach viel unterhaltsamer und man greift irgendwie nicht so häufig zu seinem Handy, um so ein bisschen Second Screening zu betreiben, wie es ja bei einem Fußballspiel der Fall ist.
Ja, du sagst ja korrekt, also es passiert einfach so in so einer kurzen Zeit viel mehr, weil das Spielfeld vielleicht auch kleiner ist und so weiter und so fort. Das ist sicher auch eins der Dinge, die so viele Leute auch an dem Sport faszinieren, oder?
Ja, und wie nah man auch dran sein kann, wenn wir jetzt irgendwie nicht gern sagen, sondern in der Halle, also der Fanblock beginnt dann halt irgendwie so 2 Meter hinterm Spielfeld und ab und zu fliegt doch mal ein Ball rein, weil ein fast zu lang war oder was auch immer. Und also jetzt nicht nur diese räumliche Nähe, sondern auch eine emotionale Nähe, ne?
Ja.
Also das ist halt gar nicht alles so abgeklärt wie so Fußballer. Wenn du da auch mal Interview führst oder so, da kommt doch mal so die eine oder andere Frage, wo man sich denkt so, oh, ist auch schön, dass der O-Ton jetzt dabei rumkam. Also, ne, hätte man jetzt nicht erwartet, so aus Vereinssicht, dass der sich so äußern kann oder darf oder es halt tut. Das ist ganz cool und auch irgendwie, also du kannst auch nach dem Spiel als Fan auch einfach mal so irgendwie hinter der Halle oder so zum Spieler hergehen, also dem sich auflauern.
Aber es ist ein Nahbarer wahrscheinlich, oder? Also die Basketballer als jetzt Fußballer, das sagt man bei Eishockeyspielern ja teilweise auch, dass die Nahbarer sind als jetzt die Fußballspieler. Ist der Fußball da vielleicht, ist das die negative Seite des schönen Fußballs, dass es zu abgehoben ist?
Ja, also es kommt, glaube ich, einfach dadurch, wie viele Leute sich halt damit beschäftigen. Ne? Also wenn das beim Basketball, also wir würden es natürlich bei deinen mit Kusshand nehmen, wenn auch, weiß ich nicht, ein paar Millionen Deutsche jedes Spiel verfolgen würden. Aber ne, dann könnten die Spieler sich auch nicht mehr für jeden so viel Zeit nehmen. Ne? Also ist jetzt die Frage, will man deshalb, dass es klein bleibt, weil es so schön nahbar ist? Nee, natürlich nicht. Aber so wie der Stand aktuell ist, ist natürlich auf jeden Fall was Cooles.
Florian Schmidt-Sommerfeld, der ist ja bei euch auch bei deinem für den Handball unterwegs und der hat im Podcast, den er gemeinsam gemacht hat mit Frank Buschmann eine Zeit lang, ja, da hatten sie sich immer ein bisschen in die Haare, wer der Goat im Basketball ist. Wer ist denn das für dich?
Oh, das ist natürlich wirklich die schlimmste Frage quasi, die man einem Basketballer stellen kann. Da kann man ewig drüber sprechen. Also mir fällt es natürlich schwer, irgendwie Leute zu beurteilen, die ich jetzt selber nicht habe richtig spielen sehen. Ne? Klar hat irgendwie Michael Jordan bis 2003 gespielt, aber 2003 habe ich vielleicht Videospiel NBA gespielt, aber jetzt nicht NBA-Spiele geguckt, die irgendwie um 2 Uhr nachts gelaufen sind. Aber dann kam ja schön so zum Corona-Lockdown diese The Last Dance-Doku, die wahrscheinlich jeder geguckt hat, einfach weil das einzige sportmäßige gab, was zu der Zeit rauskam. Und da hat man schon, finde ich, einen ziemlich guten Einblick bekommen, was für ein krasser Typ der war. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt anguckt, welche Zahl LeBron James jetzt irgendwie mit über 40 immer noch auflegt und dass der 8-mal in Folge in den Finals stand, klar hat er nicht wie MJ irgendwie jedes Jahr oder jedes Mal, wenn er in den Finals war, gewonnen, sondern, glaube ich, nicht mal die Hälfte von seinen Finals. Aber muss man halt auch mal gucken, wer waren so die Mitspieler. Ich tue mich irgendwie schwer, mich zu entscheiden. Aber wenn ich es machen müsste, dann würde ich wahrscheinlich mit LeBron gehen, einfach weil ich mehr geprägt wurde. So, das war halt die Zeit, wo ich die NBA am meisten verfolgt habe.
Wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen hat das Schmizo dann auch gesagt, Schmidt-Sommerfeld, weil er halt mit ihm eher groß geworden ist, als jetzt mit Michael Jordan. Ne? Ja. Auf der anderen Seite, also auf vielleicht ein bisschen tieferem Niveau, nicht ganz so tief, aber ein bisschen tiefer kann man ja die Diskussion irgendwann führen, Nowitzki und Schröder, weil die sind auch zwei deutsche Basketballer, die in ihrer Zeit den deutschen Basketball und die deutsche Nationalmannschaft extrem geprägt haben, oder?
Ja, aber da würde es mir relativ leicht fallen, ich für Nowitzki zu entscheiden. Also keine Ahnung, was jetzt bei Schröder noch kommt. So, vielleicht holt er auch noch mal irgendwie seine NBA Championship. Und er hat natürlich die WM, die jetzt Nowitzki nicht hat. Aber da kommt auch wieder so ein bisschen dieses Argument, was waren die Mitspieler? Also klar war Schröder der beste Spieler, ist verdient MVP bei der WM geworden. Aber er hatte halt irgendwie auch noch andere NBA-Spieler an seiner Seite. So ein Franz Wagner, der ist ja auch nicht komplett blind. Und ich will jetzt nicht dem ein oder anderen Nationalspieler so am Anfang der 2000er zu nahe treten, aber die hatten, glaube ich, schon eine etwas geringere Qualität. Und da hat man ja wirklich häufig gesehen, so der Ball, irgendwie alle warten einfach nur darauf, dass Nowitzki irgendwas macht. Und ansonsten wird da nicht so viel selber Initiative angenommen. Von daher, Nowitzki ist es für mich.
Ja, Ja, das ist auch eine Sache, glaube ich, von Generationen und mit was ist man groß geworden. Ich würde es genau gleich beantworten. Also ich bin zwar nicht so tief drin im Basketball, wie jetzt im Fußball zum Beispiel, aber für mich war auch, würde ich auch sagen, Nowitzki the one and only, weil er auch so bodenständig gewirkt hat. Also nicht abgehoben, relativ bodenständig und das zählt ja bei einem Sportler auch extrem dazu. Obwohl man natürlich sagen muss, dass das heutzutage schwieriger ist, bodenständig zu bleiben durch den Einfluss von Social Media, den man hat und omnipräsent sozusagen ist. Spürst du, merkst du das im Beruf auch, dass das die Sportart verändert hat, dass Social Media, das, ob es jetzt positiv oder negativ ist, sei dahingestellt, aber einfach doch verändert hat?
Ja, auf jeden Fall. Also auch bei uns natürlich. Also nach dem Spieltag wurde als erstes mal geguckt, so was wurde bei Social Media rausgehauen oder was, wie sehr haben wir da den Leuten gezeigt, was man sich halt live angucken könnte. Es ist extrem wichtig. Ohne das wird es nicht funktionieren. Auf der Kehrseite ist so ein bisschen, ich finde die deutsche Social Media Bubble irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil sich dann niemand irgendwie so richtig gegenseitig was gönnt. Also es ist
Ja.
die NBA-Leute, ne, sagen, NBA ist das Beste, den ganzen anderen Rotz kann man sich nicht angucken. Dann gibt es irgendwie so Leute, die sagen so, ja, Euroleague, da wird halt Teambasketball wenigstens gespielt und es geht in jedem Spiel um irgendwas, nicht so wie in der NBA mit diesen 82 Spielen. Dann gibt es halt die Leute, die BBL gucken, weil sie halt lokal mit ihren Vereinen halt da drin sind. Und irgendwie, anstatt dass irgendwie so gesucht wird, wie man halt zusammen halt diese Sportart groß machen kann, wird es da immer so ein bisschen gegeneinander ausgeteilt. Ich verstehe es nicht so ganz, weil im Endeffekt lieben wir alle die gleiche Sportart. Aber ja, der Basketball macht sich manchmal irgendwie auch gegenseitig so ein bisschen das Leben schwer.
Macht sich das Leben gegenseitig schwer, weil man sich mehr bekämpft, als dass man versucht, mehr zusammen etwas zu erreichen. Na?
Ja. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen.
Wie blickst du auf die Entwicklung des Basketballs generell, sagen wir, bleiben wir jetzt mal in Deutschland, des deutschen Basketballs zurück? Oder wie hast du die Entwicklung beobachtet in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten vielleicht?
Muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, so von irgendwie der obersten Klasse und wie sich so das breite Interesse verändert hat, weil, also was man halt schon sagen muss, und das hat man ja auch mit der WM gesehen, oder als ich meinte, dass der Dennis Schröder einfach gute Mitspieler hat. So viele gute Basketballspieler, wie wir jetzt haben, hat es halt früher nicht gegeben. Und das zeigt sich dann halt auch bei so Europameisterschaft, Weltmeisterschaft oder Olympischen Spielen. Und da schauen ja dann auch super viele Leute zu. Also ich glaube, das Halbfinale von deutschen Basketballern. Oder nee, die Frauen beim 3x3 waren
Genau,
der
ja.
meistgeschaute Sportevent bei Olympia. Und was krass ist, ne? Weil 3x3 hat vorher wahrscheinlich noch niemand geguckt. Und Frauenbasketball war jetzt auch nicht so super präsent in Deutschland. Also von daher, ne? Da kann man gar nicht so sehr den Hut vorziehen, wie es halt gemacht wurde. Aber wenn man das jetzt halt guckt auf die breite Masse so, ne, wie sehr hat die davon profitiert, dann hat man sicherlich irgendwie, wenn man sich die DBB-Mitgliedszahlen anschaut, spielen jetzt mehr Kinder irgendwie Basketball, als es früher der Fall war. Und das ist gut, weil das ist die Zukunft, ne? Wenn man sagt, irgendwie aus, weiß ich nicht, 1000 wird einer Profi, dann, wenn du halt 2000 hast, hast du schon zwei Profis. Das hilft. Wenn es jetzt aber irgendwie um das Interesse an deutschem Basketball in Deutschland geht, dann glaube ich, ist die Entwicklung, ja, da hat sich jetzt nicht so viel dran verändert, weil es ist ja so ein bisschen das Traurige, dass die deutsche Liga im Vergleich zum Fußball oder zum Handball halt nicht eine der Weltbesten ist, sondern, ja, weiß ich nicht, in Europa vielleicht auf Platz 5, 6 oder so ist. Und wenn du halt ein sehr, sehr guter deutscher Spieler in der Liga bist, dann kannst du halt bei Bayern spielen und dann bist du auch noch irgendwie auf europäischer Spitzenklasse. Aber wahrscheinlich wird es dich eher aus der Liga herausbringen, in die Euroleague oder halt sogar in die NBA. Und Leute, die dann irgendwie Fans von den Spielern sind, die gucken die dann halt auch eher bei ihren neuen Teams.
Klar.
Und nicht halt, wenn sie nicht lokal mit den Vereinen verbunden sind in der Bundesliga. Und da ist, glaube ich, diese Entwicklung so ein bisschen schwierig, weil man halt nicht über Jahre halt die gleichen Spieler verfolgen kann, sondern die guten, die sind halt irgendwann weg Und dann kommen halt neue, die du halt erstmal nicht kennst.
Ja, und die erstmal wieder kennenlernen, beziehungsweise ne, das Spiel auch wieder erst kennenlernen, das dauert halt. Und wie du richtig sagst, der Basketball in Deutschland hat natürlich einen schweren Stand gegenüber dem Fußball, gegenüber dem Handball, da überhaupt eine mediale, aber auch eine grundsätzliche Aufmerksamkeit zu generieren.
Ich fand es deshalb cool, irgendwie als dein gegründet, ohne oder jetzt meinen eigenen Arbeitgeber allzu sehr zu loben, aber dieses Grundding so, ja. Wir wollen irgendwie andere Sportarten, ne, also du wirst Fußball wahrscheinlich nie wieder ranholen, aber vielleicht kannst du zumindest die Lücke so ein bisschen schließen oder so. Das fand ich halt erstmal richtig cool, weil ich finde, das hat irgendwie auch deutsche Sportteams verdient, ne? Weil man sieht es irgendwie mit den Erfolgen. Eishockey auch Vizemeister geworden, Vize-Weltmeister vor ein, zwei Jahren. Die Handballer, Europameister, WM, Olympiasilber, Basketball jetzt Weltmeister. Ne? Also die Teams sind ja gut, aber es verfolgen halt so viel weniger. So. Und warum ist es so? Weil die Sachen halt irgendwie weniger präsent sind. Aber da beißt sich so die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Weil, also warum wird es weniger gezeigt? Weil es halt natürlich auch weniger geguckt wird als in anderen Sportarten.
Genau.
Und aber wenn du da dran was ändern willst, ne, da musst du halt wirklich über Jahre so diese Sachen pushen. Und dann ist halt aber die Frage natürlich, welcher Investor gibt halt so lange da Geld rein, bis sich da wirklich eine Veränderung sichtbar macht. Und dafür brauchst du ja wahrscheinlich, keine Ahnung, 10 Jahre. Also man könnte als Gegenbeispiel, weiß ich nicht, die NFL bringen, die es vielleicht ein bisschen schneller hinbekommen hat. Aber das ist natürlich auch einfach ein mega produziertes Produkt, ne?
Ja.
Da kannst du jetzt halt mit so einer 3000-Zuschauer-Schulturnhalle in Würzburg irgendwie schwer mithalten.
Definitiv. Da muss man hat man andere Startverhältnisse, Voraussetzungen. Und dann dauert es halt auch entsprechend länger. Hattest du in deiner Zeit oder bis jetzt, als du angefangen hast, deinen beruflichen Weg zu gehen, gewisse Vorbilder oder Leute, die du gerne verfolgt hast, weil sie dir aus irgendwelchen Gründen gefallen haben, was sie gemacht haben?
Ja, beim Basketball kommt man, glaube ich, um Frank Buschmann nicht herum, weil der halt gerade diese ganzen ikonischen Nowitzki-Erfolge in der Nationalmannschaft kommentiert hat. Oder ich weiß auch noch, wie er das Pokalfinale 2003 kommentiert hat, was Alba gewonnen hat in letzter Sekunde mit Demirel rennt übers ganze Feld. Also die Leute, die sich bei Basketball interessieren, spielen, die wissen, warum sie haben.
Ja.
Einen anderen kann ich es nur empfehlen, bei YouTube sich mal anzugucken. Ist wirklich eine coole Szene. Also den fand ich super. Aber es hat sich auch so ein bisschen geschiftet, dann irgendwie später. Hat es mich eher so ein bisschen aufgeregt, dass dieser Show-Anteil, ich weiß gar nicht, ob der sich verändert hat, dass der bei ihm mehr geworden ist. Oder ich mich einfach nur verändert habe, dass ich irgendwie mich mehr für den Sport interessiert habe, als um die Show so drumherum. War ich ein bisschen kritischer. Ich verstehe das, warum der diese Einsätze alle bekommt. Und für Sender ist natürlich super, weil der bringt halt erstmal neue Leute drauf ran. Aber ich finde, trotzdem irgendwann hat er so ein bisschen overpaced. Aber also, wer bin ich, um über ihn zu urteilen? So, ne? Der hat sein Standing da ganz oben im Kommentatoren-Olymp zurecht. Und es gibt super viele Leute, die ihn super finden und die können sich den gerne anschauen. Und Leute, die andere Kommentatoren bevorzugen, die können ja einfach die gucken. So ist doch alles gut.
Ja, beim Fußball ja genau gleich. Also da ist er ja ähnlich. Ist er für mich lange oder immer noch einer der Vorbilder als Sportkommentator oder Fußballkommentator, weil er eben so Emotionen außergewöhnlich gut übertragen kann durch seine Art, wie er ist. Aber ich sehe es auch, sind natürlich auch dein Punkt, wenn du sagst, irgendwann ist es too much für einen, je nachdem. Dann ja, entweder mute den Fernseher oder gucken anderen Sender, wenn es irgendwie geht sozusagen. Ne? Ja.
Ja, aber das gibt es ja wirklich jetzt auch bei vielen Streaming-Anbietern, dass du halt irgendwie auf Hallenatmosphäre umschalten kannst. Wenn dir das lieber ist, dann mach's doch. Also ich würde jetzt nicht im Leben irgendwie bei X oder so reinschreiben, was labert der da wieder für einen Müll, sondern ey komm, dann schaue ich es halt einfach auf die Art und Weise, wie ich will.
Ja. Hast du in deinem beruflichen, was du beruflich machst, deinem Beruf noch Ziele, Dinge, die du unbedingt erreichen möchtest, Dinge, die du noch erleben möchtest, die du dir gesteckt hast als Ziel?
Also als ich mal angefangen habe, habe ich gesagt, ich will auf jeden Fall einmal vom Super Bowl berichten und einmal von Olympischen Spielen. Super Bowl habe ich jetzt schon, da habe ich schon abgehakt. Da liegt es auch in der Bildsport-Videoabteilung war. Da hatten wir so eine Football-Sendung, ne, nach Fußball, wo ich am besten funktioniert hat. Und ja, da wurde ich halt nach Los Angeles geschickt. Das war super spannend. Werde ich mich wahrscheinlich mein Leben lang zurückerinnern. Aber ich muss auch so ein bisschen sagen, und es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es hat es auch so ein bisschen entzaubert, muss ich sagen. So, weil wenn du dann einmal so da warst und so ein bisschen hinter die Kulissen guckst und doch irgendwie so vielleicht mit zu hohen Erwartungen halt rangegangen bist und dann dachtest du, boah, das muss irgendwie der krasseste Stadionerlebnis werden, was ich je in meinem Leben hatte. Und ich meine, im Endeffekt ist halt auch nur ein Spiel, wo irgendwie zwei Mannschaften gegeneinander spielen. Will ich jetzt gar nicht sagen, dass ich enttäuscht war, aber ich sage jetzt irgendwie nicht, das muss ich jetzt noch dreimal haben. So, das
war cool. Ja.
Und Olympische Spiele, also jetzt in Paris war ich einfach als Zuschauer zweimal da. Also das war auch eine mega Erfahrung. Keiner ist, glaube ich, vielleicht auch nochmal was anderes, wenn man da berichtet, weil es dann häufig irgendwie in einem größeren Team ist, während ich wie beim Super Bowl da alleine oder mit einem anderen Kollegen noch war. Das wäre vielleicht nochmal was anderes. Also jetzt so alleine irgendwie als Freelancer müsste ich da, glaube ich, auch nicht hin, wenn man da jetzt als größeres Teil von einem größeren Team irgendwie TV-mäßig oder so am Start ist, dann wäre das, glaube ich, schon noch was Cooles, weil also Olympische Spiele, das ist halt einfach das Größte, was es im Sport gibt.
The one and only, oder? Am Ende des Tages, weil es so breit ist und so viele Elemente im Prinzip auch hat, ne?
Ja, und einfach, also wie geil, das ist einfach so diese Sportarten, die halt noch weniger Aufmerksamkeit als irgendwie Handball oder Basketball bekommen, dann zu gucken. Also ich war beim Kanu-Cross zum Beispiel und also da habe ich auch nicht jetzt die Karten gekauft, die irgendwie übrig geblieben sind, sondern ich bin da von Anfang an in das Ticketing rein mit, ey, ich will das mir angucken. Aber irgendwie ist es geil, wie die da in zwei Booten gegeneinander durch so einen Parcours fahren. Ja, und gibt auch Schlimmeres, als so im Hochsommer halt irgendwie so bestimmt Wetter am Wasser zu sitzen.
Definitiv. In irgendeinem ganz heißen Studio, wo man was macht, denn keine Klimaanlage drin ist, zum Beispiel.
Na. Ja, da kommen die Schweißperlen.
Ja, und wie du sagst, meine Olympischen Spiele, das lebt natürlich leider Gottes, muss man sagen, auch davon, dass die Sportlerinnen und die Sportler, egal welche Sportart du jetzt nimmst, halt praktisch nie diese Aufmerksamkeit, Daueraufmerksamkeit haben wie Basketball, Handball, Fußball und andere Sportarten. Und das wissen die, glaube ich, die allermeisten auch. Und entsprechend genießen sie das. Und das dann auch rüberzubringen, ob es jetzt an den Kommentatoren und Reportern oder Zuschauern ist, das ist auch eins der besonderen Dinge an Olympia, ne? Das glaube ich auch.
Also ein bisschen lebt es, glaube ich, also, ne, weil du jetzt meintest, leider haben die nur so viel Aufmerksamkeit. So ein bisschen lebt es, glaube ich, aber auch von der Verknappung.
Genau.
Wenn ich jetzt irgendwie jede Woche gucken könnte.
Dann wäre es nichts mehr Spezielles.
Auch wenn ich es geil finde, so viel Zeit hat man jetzt nicht, um sich halt irgendwie 30 Sportarten jede Woche alles anzugucken. Von daher, so alle vier Jahre, es reicht, glaube ich.
Reicht dann auch. Ist okay. Wir sehen uns pro Jahr nur in 8 Jahren mehr. Okay, gut. Ja, du hast den Super Bowl angesprochen und dass du da vor Ort warst. Ist es wirklich, so wie man das von außen jetzt immer mehr, auch dadurch, dass der Football, American Football, hier auch populärer wird, ist es so eine Riesenshow, um am Schluss im Prinzip nur ein reines Spiel, oder ist das ein falscher Eindruck, den man gewinnt?
Ja, also das Mediale drumherum, da ist natürlich schon krass, ne? Also ich bin eine Woche vorher dahin gereist und mein Airbnb war so direkt, eigentlich, man konnte über die Straße zum Stadion laufen. Und da war halt schon eine Woche vorher, war da alles abgezäunt und ist halt Hochsicherheitszone, weil natürlich, weil so viele Leute es schauen, auch so halt ein potenzielles Anschlagsziel halt leider ist. Da ist dann zum Glück nichts passiert, aber halt auch, weil die Sicherheitssachen da schon krass sind, so durch die du da durchläufst. Ne? Also wenn ich immer irgendwie denke, hier, keine Ahnung, wenn man in Deutschland in die Halle geht, dann zeigst du da einmal kurz deine Akkreditierung und da guckt da nicht mal irgendjemand nach, so ob es wirklich deine ist oder ob du die irgendwie
genommen
hast. Ja. Das war da schon ein bisschen anders.
Ja.
Und also dieses Stadion in Los Angeles, das ist krank, ne? Also dieser ganze Komplex hat, glaube ich, irgendwie 5 Milliarden Dollar gekostet und die siehst du aber auch, ne? Also diese Videowürfel, der quasi ja gar kein Würfel ist, sondern eher ein Ring, der sich so ums komplette Spielfeld zieht, den du aber von innen und von außen gucken kannst, sodass eigentlich egal, wo in der Halle du bist, du ein super Bild hast. Im Zweifel ist es da drauf zu gucken, sogar halt einfach größer als aufs Spielfeld zu gucken.
So krass.
Also das ist schon heftig. Das Einzige, was ich nicht so gut fand, war die Halbzeitshow im Stadion. Da hat man einfach sehr gemerkt, dass das halt fürs Fernsehen produziert war. Und da hat sich's, glaube ich, im Amerikanischen sehr gut angehört. Ich glaube, im Deutschen gab es auch ein paar Probleme. Und aber die Akustik so im Stadion selber, die war schon ziemlich scheiße. Das
da hat man
muss man mal sagen.
Hat man andere Prioritäten gesetzt.
Ja, aber ich meine, wenn du irgendwie 1 Milliarde zu 80.000 im Stadion hast, dann verstehe ich es auch.
Es ist ein finanziell logischer Schritt, ja. Ja.
Ja, aber was ich ansonsten noch krass fand, war, da war ja die Heimmannschaft quasi da mit den Los Angeles Rams, die in dem Jahr gewonnen hat. Und aber das hat man gar nicht gemerkt irgendwie. Die waren ja halt auch, glaube ich, ein paar Jahre vorher schon gegen New England
im
Super Bowl. Also da genau war es für die vielleicht nicht so was Besonderes, wegen es für die Bengals, weiß gar nicht, ob es erste überhaupt oder erste seit 30 Jahren irgendwie sowas in dem Dreh war. Die hatten halt irgendwie viel mehr Bock und auch so in der Stadt hat man irgendwie viel mehr Bengals-Fans gesehen. Also ich glaube, das war vielleicht ein bisschen schade, dass in so einer großen Stadt wie Los Angeles verläuft sich das dann alles so ein bisschen. Während wenn es jetzt, weiß ich nicht, wie dieses Jahr in New Orleans oder so war, da hätte man, glaube ich, noch so mehr Party auf einem Fleck gehabt.
Ist es wirklich so, dass, wenn man das so, die Fans, du hast die Fans gerade angesprochen, dass das auch gefühlt so, man sagt ja in Deutschland oder in Europa, ja, die Football-Fans sind keine reinen Fans, sondern das sind Konsumenten, Entertainment-Konsumenten. Und die behalten sich auch so. Also, dass es nicht so emotional wird wie bei einem Fußballspiel, weil die sich nicht so identifizieren mit ihrem Verein oder mit ihrem Club, wie jetzt die Fußballer oder auch im Eishockey oder Basketball. Ist das, hast du das gespürt? Ist das auch so?
Ja, beim Football würde ich gar nicht unbedingt so sagen. Also grundsätzlich, ne, Amerikaner und Europäer würde ich dir zustimmen, aber Football kommt da, glaube ich, schon noch am ersten ran, einfach weil du so wenig Spieler hast. Ne? Du hast nur 8 oder 9 Heimspieler halt, die Teams. Das heißt, wenn du dein Team im Stadion sehen willst, so, dann hast du nicht so viele Gelegenheiten. Jedes Spiel ist wichtig, da willst du, dass die gewinnen. Und ne, wenn der Gegner den Ball hat, dann wird er schon gut gegrölt, damit diese Audio, diese ganzen Ansagen dafür, die Spielzüge irgendwie, dass das nicht so rüberkommt, die sich nicht so gut miteinander verstehen. Also das ist schon laut und da kann gut gejubelt werden und die sind auch, glaube ich, ne, Fans in Philadelphia irgendwie seit Jahrzehnten und das ist schon eine gute Stimmung, würde ich nicht widersprechen. Aber ich finde dann so in den anderen Sportarten, irgendwie Basketball oder Eishockey oder Baseball, noch absurder. Also da war ich bei einem Spiel mal und hatte halt wirklich das Gefühl, die Leute, für die ist das eigentlich so wie so ein Besuch im Park. So, die und wollen so ein bisschen an der frischen Luft mit ihren Freunden sein, Bierchen trinken, Hotdog essen und ja, da hinten findet auch irgendwie so was Sportliches statt und wenn alle jubeln, dann guckt man vielleicht auch mal aufs Spielfeld. Aber ansonsten ist das eigentlich eher nebensächlich.
Krass, ja.
Also fand ich am extremsten und beim Basketball und Eishockey. Also ich war jetzt gerade erst wieder vor 2 Monaten in Orlando und in Miami und okay, da gehen sicherlich auch viele Touristen irgendwie hin, weil es halt beliebte Städte sind. Die sind dann halt vielleicht nicht so emotional verbunden. Aber die Stimmung war so schlecht, ne? Also dafür, dass es halt irgendwie so 20.000er Hallen sind, also da würde ich wirklich sagen, hast du wahrscheinlich in jeder Bundesliga-Halle irgendwie eine bessere Stimmung. Und das ist ja noch gar nichts im Vergleich dann zu irgendwie den serbischen oder türkischen oder griechischen Teams, ne? Mhm. Weil, ja, es ist halt Entertainment so. Die Leute wollen da bespaßt werden und sehen es nicht als ihre Aufgabe, halt selber irgendwie dafür zu sorgen, dass die Teams erfolgreich sind. Klar, irgendwie in Playoffs, ne, kann es nochmal was anderes werden, wenn die Spiele dann wichtiger sind. Aber es hat auf jeden Fall viel mehr was von diesem Singing when you're winning.
Und nur so, also wirklich nur, wenn es wenn es läuft und wenn es gerade die Stimmung an sich bei sich selbst gut ist, dann macht man ein bisschen mit, aber das Anschieben ist irgendwie nicht da. Ja,
ja, und wenn das Team irgendwie hinten liegt, dann geht man halt schon mal ein bisschen früher, wenn man ansonsten 20 Minuten im Parkhaus steht oder man kommt auch zur zweiten Halbzeit ein bisschen später, weil das Essen im VIP-Bereich so lecker ist. So. Das sind schon halt Klassiker.
Ja. Andere Prioritäten dann wieder.
Ja.
Was waren die für dich immer von der Stimmung her schönste, geilste Halle im Basketball bisher, die du mitbekommen hast?
Ich würde jetzt gerne Berlin sagen, natürlich gelogen. Also gab auch krasse Momente irgendwie in Playoffs, ich weiß noch 2014, 15 Serie gegen Bayern, die sind immer sehr emotional, weil auch viele Leute von Berlin nach München gegangen sind. Und dann wurde der Trainer da der Halle verwiesen und wollte nicht rausgehen und dann rufen irgendwie 15.000 Leute so Pesic raus. So, das war schon auch geil. Aber ich glaube, am krassesten, mein allererstes NBA-Spiel war in Boston und da hat Isaiah Thomas, ich glaube, es waren 52 Punkte gemacht und es war noch zu so einer Zeit, wo nicht jede Woche irgendjemand 52 Punkte macht, so wie es gerade aktuell ist, weil einfach das Spiel nochmal krass schneller geworden ist über die letzten 10 Jahre und der hat, keine Ahnung, wie auch 10 Dreier getroffen oder so und also da gingen die Fans dann schon gut ab. Also klar, haben sie es gemacht, weil das Spiel gut war, aber ja, also so ehrlich muss man jetzt auch sein, also auch in Europa rasten die Leute jetzt nicht komplett aus, wenn ihr Team halt irgendwie 17 Mal hintereinander verliert, beziehungsweise wenn sie es machen, dann hat es meistens eher so unschöne Angänge der Mannschaften.
Dass die Fans dann auch die Spieler angehen sozusagen, oder?
Ja.
Okay, krass. Also hast du das schon mal auch sowas mal live miterlebt oder erlebt als Außenstehender?
Nee, also ich meinte jetzt nicht in Amerika, sondern ja eher im irgendwie europäischen Fußball.
Ja, also einfach Fußball, ja. Aber im Basketball gibt's das nicht so im europäischen Basketball.
Nee, also ne, hier Alba zum Beispiel in der Euroleague waren wir diese Saison eigentlich fast immer irgendwie chancenlos und im vorletzten Heimspiel haben wir dann gegen Bologna den vorletzten gespielt und irgendwie mit Kürzig auf den Sack bekommen. Und da haben dann so am Ende so ein paar Leute so vereinzelt gepfiffen, aber es hielt sich eigentlich noch wirklich in Grenzen so, ne? Und also anderen Sportarten, also
wer ist dann
die Leute, ja, also wenn die noch da gewesen wären überhaupt oder weiß nicht, auf dem Platz stürmen oder was auch immer, ja. Hat man ja schon vieles erlebt. Aber ja, Basketball schon eher selten. Ich glaube, die Bonner waren jetzt an diesem Spieltag mit 1.000 Fans in Frankfurt, was für BBL-Verhältnisse schon wirklich krass ist, ne? Also ein Fünftel irgendwie der Halle.
Shit.
Die haben da auch verloren. Ich glaube, da war es kurz davor.
Wenn du mit 1.000 Leuten Auswärtsspiel gehst und dann verlierst, dann werden sich viele denken, so, für was habe ich mir jetzt diese Reise angetan? Schluss, haben wir verloren, was soll das? Und
ja.
Kannst du dich an einen, du hast wahrscheinlich schon schön, viele schöne Momente als Journalist erlebt. Gibt es einen Moment, der besonders dir in Erinnerung bleibt? Sei es mit Alba oder nicht mit Alba?
Ja, also Alba bin ich ja meistens nur aus Fansicht. Das, ja. Das ist auch gut so, ne? Weil, also ich habe jetzt bei deinen keine Rolle, wo es irgendwie sonderlich ins Gewicht fällt, ob ich parteiisch wäre oder was auch immer. Also da hätte ich auch genug Leute, die mir oder Kollegen, die mich da korrigieren könnten, falls es zu so einer Situation kommt. Aber also ich glaube, dieses Jahr das Pokal Top 4, das war schon interessant, weil im Vorhinein dachte man sich so, ne, Bayern wird das auf jeden Fall gewinnen, weil drei kleine Vereine und dann findet es auch noch in der Halle von Weißenfels statt, so ein kleiner Standort, irgendwie 2500 Leute da in der Halle, ist irgendwie nicht so richtig sexy, ne, wenn man jetzt denkt, Handballer haben jetzt gerade Final Four vor 20.000 in der Lanxess gespielt, aber dann hat halt im Halbfinale der FEC halt einfach Bayern geschlagen, so, womit halt niemand gerechnet hätte und also das war schon krass und auch wie sehr man sich dann so mitfreut für so Fans von diesem Verein, die halt genau wissen so, ey, das hier ist gerade was Einmaliges passiert, so, ne? Also klar, wir werden auch noch irgendwie die nächsten 20 Jahre dahin gehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal irgendwie Bayern schlagen, und ich meine, am Ende sind die ja sogar Pokalsieger geworden, so, das wird halt zu 99,9% wird das nie wieder passieren.
Ja.
Und das ist dann irgendwie halt das Geile am Sport, ne? Weil ich meine, wenn du schon vorher wissen willst, wie es ausgeht, so dann gehst du halt ins Theater oder was auch immer. Also eigentlich
macht
man halt Sport, weil man halt wissen will, welche von den beiden Mannschaften gewinnt. So. Und da ist natürlich super schlecht, wenn die Mächteverhältnisse in der Liga
so hoch sind,
so aus den Fugen geraten, dass es halt immer eher die eine Mannschaft gewinnt. Und beim Basketball kann sich jetzt auch nicht wie beim Fußball irgendwie eine Mannschaft hinten reinstellen und halt irgendwie
stoppen.
0-0 und dann schießen wir irgendwie einen Elfmeter rein und das reicht dann, sondern da musst du halt spielerisch mithalten. Und das ist halt super schwer, aber es ist dem MBC da gelungen und ja, das war schon irgendwie cool. Und ich habe mich da so ein bisschen gefragt, wäre es vielleicht noch geiler gewesen, wenn dann dieses Spiel in einer geilen Halle oder in einer größeren Halle stattgefunden hätte. Aber da habe ich mir auch gedacht, dann hätten sie es vielleicht aber gar nicht gemacht, weil sie haben es jetzt gerade gewonnen, weil es dann so in ihrem Wohnzimmer war.
Und ihre Verhältnisse und in ihrer Nähe sozusagen hat alles dann zusammengepasst. Ne? Also ähnlich wie dieses Jahr im Fußball, im Pokal, DFB-Pokal, Arminia Bielefeld, die ja auch alles weggemäht haben, was man wegnehmen kann. Und auch selbst im Handball gab es ja einen Zweitligisten, der relativ weit im Pokal gekommen ist.
Sie haben jetzt sogar den Spürenplatz 3 im Pokal dann gegen Bundesligisten gewonnen.
Genau.
Da war ich jetzt leider nicht da. Also was heißt leider? Ich war zeitgleich in Paris, war auch okay. Aber da habe ich auch gehört, dass irgendwie in diesem Spürenplatz 3 quasi eigentlich die ganze Halle, bis halt irgendwie die Fans von der Mannschaft gegen diese gespielt haben, waren dann halt alle irgendwie für Barling, weil es halt einfach so eine geile Geschichte ist. Ne? Und klar, so diese Außenseiter-Siege, so die tun es, glaube ich, eben an, aber halt, ne, hatten wir auch schon das Thema so ein bisschen Verknappung, wenn jetzt irgendwie jede Woche so ein Ding ist, dann ist
es auch schon wieder
ne? Nicht ganz so geil, ja.
Ja. Es scheint so, dass der Pokal nicht nur im Fußball seine eigenen Gesetze manchmal schreibt.
Dieses Jahr war speziell.
Ja, definitiv, wird in Erinnerung bleiben, ja. Ja, würde ich auch sagen. Gerrit, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst, hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe mich sehr gefreut, dich als Journalisten, als Person kennenzulernen und deine ganze Palette, was du schon alles gemacht hast und wie du den Sportjournalismus wirklich auch lebst, das hat man gemerkt. Vielen Dank, dass du hier dabei warst. Danke dir.
Ja, hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast 2 Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.